Margret Stamm. Education to go.
Education to go mit Margret Stamm und mit mir, Dominik Tiller, ein Podcast für Eltern, für Großeltern und für alle, die es noch werden wollen. Margret, wir reden hier viel über Kinder, viel über Bildung, oft auch über den hohen Workload, über die vollen Agenden unserer Kinder. Die Eltern managen diese ja oft. Du hast mir am Telefon kürzlich etwas gesagt und das ist mir so ein bisschen eingefahren und geblieben. Eigentlich müsste man alles ein wenig entschleunigen, herunterfahren. Die ganze Gesellschaft.
Also wir haben ja beispielsweise während des Lockdowns haben wir ja teilweise solche Erfahrungen gemacht und nicht wenige haben mir dann auch gesagt und mir ist selber auch so gegangen, dass da eine ungewollte Entschleunigung stattgefunden hat, die teilweise schwierig war, aber die teilweise auch beruhigend war und sicher auch Probleme mit sich brachte, aber so diese, ich sag mir das selbst auch, jetzt bin ich eigentlich eine emeritierte Professorin und ich arbeite, aber mit Herz, mit viel Herzblut arbeite ich immer noch viel und gerade im Moment habe ich eindeutig zu viel zu tun und die Work-Life-Balance, die mir so wichtig ist, die gelingt mir im Moment nicht gut.
Also du bist eigentlich kein gutes Vorbild.
Nein.
Du hast kürzlich eine Kolumne geschrieben, in der Aargauer Zeitung und ganz vielen anderen Blättern ist das abgedruckt, wo es um den Handygebrauch der Kinder geht, dass die Kinder zu viel am Handy sind. Aber ich meine, wir sind schlechte Vorbilder. Wir hängen ja auch ständig an diesem Ding.
Genau, aber was ich zum Ersten sagen möchte, zur Work-Life-Balance: Wichtig ist, dass man selbstkritisch ist und Versuche unternimmt, die teilweise irgendwo zu erreichen und vielleicht auch mit den Kindern darüber spricht. Und das Zweite ist so, dass ich finde, mir geht es auch so, ich bin sehr viel am Handy, aber ich habe Regeln, die ich relativ gut einhalte. Und ich denke, wenn Eltern auch Regeln auch für sich selber einhalten, dann ist das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn man eben versucht, sich etwas zu kontrollieren, würde ich sagen.
Du hast vorhin gesagt, ich bin ja eigentlich emeritierte Professorin. Du hast deine akademische Karriere aber relativ spät begonnen. Arbeitest du deshalb jetzt einfach viel später noch viel mehr?
Ich arbeite nicht viel später noch viel mehr. Ich habe, als ich an der Uni war, ich wurde ja erst mit 50 Professorin. Dort habe ich unglaublich gekrampft, also 80 Stunden in der Woche. Das ist einer der Gründe, weshalb ich von der Uni weggegangen bin. Aber ich bin eine Spätzünderin, das ist so. Und ich bin eben in meinem Gebiet mit Leidenschaft. Und ich habe noch so viele Ideen und Fragen, dass ich einfach so gerne arbeite und dass das für mich auch ein Privileg ist.
Wann kam bei dir der Wunsch, ein bisschen mehr zu wissen über Bildung und Erziehung, als man jetzt als Eltern oder in deinem Fall als Lehrerin, das warst du zuerst, ein bisschen mehr zu wissen über diese Thematik?
Also ich hatte eine Nacht, ich habe Schule gegeben, dann war ich 7 Jahre Hausfrau, also ausschließlich für die Familie da und dann hatte ich das Problem, die Frage, was wird überhaupt noch aus mir? Ich wollte nicht mehr in die Schule zurück und dann hat mir ich hatte eine jungsche Analyse gemacht und meine Psychoanalytikerin hat mir gesagt, geh doch studieren. Und dann habe ich noch, damals habe ich noch nicht einmal gewusst, dass man Erziehungswissenschaft studieren kann. Und dann bin ich gegangen, habe zu studieren begonnen und dann hat sich, ich war ausgetrockneter Schwamm und dann hat sich der gefüllt mit erziehungswissenschaftlichem Wasser.
Und er ist immer noch voll.
Ja, sehr. Ja.
Was hat sich vor allem verändert, wenn wir jetzt in die Time-Kapsel gehen, in die Zeitmaschine und zurückgehen zu dieser Zeit? Was hat sich vor allem verändert, seit du deine Kinder großgezogen hast?
Also ich denke, wir hatten noch ganz andere Rollenmodelle. Also die, wenn du vorhin von Work-Life-Balance und vom Mental Load und so sprichst, Frauen hatten die Aufgabe, zu Hause zu sein, dem Mann den Rücken zu stärken, die Kinder zur Schule zu schicken, gut verpflegt. Aber es gab noch gar nichts, dass man Elternarbeit hätte leisten müssen, dass man ganz gezielt die Kinder hätte fördern sollen, dass man sie kontrollieren musste. Und wir waren auch nicht so wettbewerbsorientiert, wie das heute ist. Also es war relativ locker, halt sehr einseitig, also Männer im Beruf, Frauen zu Hause, aber die Ansprüche waren nicht vergleichbar.
Und die Kinder waren halt einfach da.
Die Kinder waren einfach da und es war die Aufgabe, wir konnten sie schon dann mit der Zeit in Kurse schicken, aber dann sind sie selbst gegangen und vorschulisch haben sie gespielt draußen.
Und damit sind wir bei unserer heutigen Episode, die heißt Kleine Könige. Beobachtest du mehr kleine Könige und Königinnen als noch zu deiner Zeit als Mutter?
Ich beobachte sie selber nicht so. Ich nehme sie unseren Studien, dass es solche kleinen Könige gibt. Aber wenn du zum Beispiel in die Welt der Erziehungsratgeber schaust, dann gibt es sehr viele solche Titel. Ich lese einen schnell vor, über den Erziehungsnotstand, warum wir so viele kleine Tyrannen haben. Also dieser Autor spricht von Erziehungsnotstand und von kleinen Tyrannen. Und um das geht es mir jetzt überhaupt nicht.
Du hast es gesagt, ich lese sie aus unseren Studien. Bei mir ist es noch nicht so lange her, ich kann dir ein Beispiel geben. Also ein Beispiel, das aus meiner Welt, als ich noch mit den Kindern auf dem Spielplatz war und so weiter, also man trifft sich mit jungen Eltern, diese erzählen, was ihr Kind alles schon kann. Mhm. Zum Beispiel, es kann schon lesen im Kindergarten oder es spielt bereits Klavier und die Eltern sind natürlich stolz. Ganz normale Situation.
Ja,
oder
genau.
Doch nicht?
Doch, ich denke, das ist aber eher so dass man das eigene Kind in den Mittelpunkt stellt und zeigt, wie frühreif es ist und dass man das selbst erarbeitet hat. Das gibt ja diesen Eltern, die dir das gesagt haben, hat das ja auch.
Oder ich habe es gesagt.
Ja, hat das auch etwas Macht gegeben oder Selbstbewusstsein gegeben. Was ich mit den kleinen Königen meine, ist, dass die Kinder heute häufig, ich würde sagen, es gibt einen Trend, dass sie absolut im Mittelpunkt stehen und dass sie wie die Kleine, wie eine Sonne sind, um die sich die ganze Welt dreht und sie mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Befindlichkeiten dominieren das Familienleben und manchmal dann eben auch, wenn sie eingeschult werden im Kindergarten, eben fallen sie dort auch auf, weil es dort auch andere kleine Könige
gibt. Da möchte ich gleich noch mehr vertiefen. Aber grundsätzlich, Kinder können vieles früher heute als noch zu meiner Zeit oder zu deiner Zeit. Sind sie denn einfach gescheiter als früher?
Ja, das ist, manchmal sieht's ja so aus, ich mag mich erinnern, vor ein paar Jahren haben wir eine Kindergartenstudie gemacht und dann habe ich mit ein paar Kindergärtlern gesprochen und die haben mir erzählt, dass sie das Babar-Buch auf Englisch gelesen hätten schon. Einer hat erzählt, dass er alleine nach New York geflogen sei zum Papa und man hat wirklich den Eindruck, man bekommt häufig den Eindruck, die können mehr, die können früher schon, also viele, wir müssen sagen, wir sprechen jetzt von einer bestimmten Schicht von Kindern. Benachteiligte Kinder sind ja meistens eben eher retardiert oder häufig. Und man bekommt den Eindruck, dass Kinder mehr wissen, dass sie aber gescheiter sind. Das verwechselt man häufig mit Wissen und Intelligenz. Es hat immer schon überdurchschnittlich intelligente Kinder gegeben.
Also ich konnte nicht lesen im Kindergarten. Mhm. Heute können es eigentlich fast alle schon. Sie können schon ein bisschen schreiben und ein bisschen lesen.
Genau, aber das heißt, das ist ja häufig nicht so, dass sich das die Kinder selbst beigebracht haben. Es gibt ja solche, die plötzlich lesen können, weil sie im Auto hinten sitzen und am Gotthard im Stau stehen und dann sehen sie die Tafeln und fragen nach den Buchstaben und plötzlich können die lesen. Aber die, ich würde sagen, der Großteil wird instruiert zu Hause.
Aber es ist ja kein Problem, oder? Also es ist ja schön, wenn die Kinder gefördert werden.
Ja, aber in unserer Studie, in der Längsschnittstudie zu Frühlesern, hat sich deutlich gezeigt, dass Kinder, die instruiert werden, dass die den Vorsprung bereits in der ersten Klasse verlieren und dass sie eben gar nicht motiviert sind, dass sie manchmal dann gar nicht mehr gerne lesen, wenn sie lesen lernen müssen, obwohl sie es eigentlich gar nicht möchten.
Also späterer Erfolg, Schulerfolg oder Erfolg in der Karriere hängt nicht davon ab, ob man es früh gelernt hat.
Genau, das ist richtig und das ist eine Forschungserkenntnis, die wir jetzt auch bestätigt bekommen haben und die andere Studien auch zeigen.
Also du bist sogar überzeugt, dass diese frühe Förderung nicht nur positive Folgen hat, sondern eben sogar zu einer emotionalen Verzögerung oder wie könnte man das sagen?
Ja, weil ich denke, die frühe Förderung ist ja eigentlich vor 10 Jahren ist die in der Schweiz angekommen und man hat gesagt, liebe Eltern, fördert eure Kinder möglichst früh und wenn ihr das nicht tut, seid ihr selber schuld, wenn euer Kind dann irgendetwas nicht kann. Aber man hat eigentlich, ich bin ja eine der Initiantinnen dieser frühen Förderung gewesen, wir hatten eigentlich im Sinn gehabt, die frühe Förderung, oder wir haben sie so verstanden, dass die Förderung in allen, im ganzheitlichen Sinn geschehen soll, dass das Kind motorisch gefördert wird, sozial, emotional, also eben in allen Sinnen gefördert wird. Aber nachfolgend bis heute wird die frühe Förderung häufig so verstanden, dass man das Kognitive fördert, eben das Lesen lernen, das Rechnen lernen, in den Sprachkurs gehen. Aber von mir aus gesehen werden die sozial-emotionalen Kompetenzen, lernen, sich in einer Gruppe einzufügen, warten zu können, bis ich an die Reihe komme, eben mein Bedürfnis lernen zu regulieren, das meinen viele, das komme dann von selbst. Und da macht man meines Erachtens zu wenig.
Also Sie können dann in der Schule oder im Kindergarten kaum ertragen, dass Sie eben mal nicht im Mittelpunkt stehen, an der Reihe sind. Und Misserfolge ertragen Sie dann auch schwerer, wenn mal etwas nicht klappt.
Wenn eben heute ist, gerade dass die Eltern heute für alles verantwortlich gemacht werden. Also ich möchte hier betonen in diesem Podcast, dass die Eltern nicht grundsätzlich schuld sind. Also viele sagen, wow, wenn diese Eltern nur nicht so und so wären. Nein, es ist eigentlich unsere Gesellschaft, die den Eltern einimpft. Ihr müsst alles tun, damit euer Kind erfolgreich ist. Und denkt dran, es braucht dann später eine Matura. Also das geht hinein in die Köpfe der Eltern. Und wenn ein Kind Misserfolg hat, ist es, zu unserer Zeit war das so, wenn unsere Tochter im Französisch mit einer 2,5 heimkam, haben wir schon leer geschluckt. Aber gesagt, ja, jetzt musst du ran. Und das hat sie gemacht. Und das war dann kein großes Problem. Wenn heute ein Kind eine sehr schlechte Note hat, dann sucht man sofort nach einer Diagnose. Also schlechte Noten erträgt man nicht. Oder schlechte Noten sind etwas zum Therapieren. Und die Eltern übernehmen dann eben die Verantwortung für diesen Misserfolg. Und die Eltern machen häufig einen solchen Misserfolg zum eigenen Misserfolg, weil man sagt, es ist uns nicht gelungen, das Kind so zu Hause zu fördern, dass es gute Noten schreibt.
Oft, wenn ein Kind einen Misserfolg schlecht erträgt und dann beginnt zu quengeln oder ausrastet, kommt ja dann oft so ins Spiel, ja gut, das Kind hat halt einen starken Willen, es hat ein intensives Temperament. Ist das alles Quatsch? Oder diese Ich-Bezogenheit, die gehört ja zum Kleinkind. Ein Kleinkind, dem man etwas wegnimmt, das beginnt zu schreien, ist ganz normal. Aber irgendwann sollte das dann aufhören. Ab wann sollten diese Bedürfnisse dann halt auch irgendwie aufgeschoben werden? Zauberwort Frustrationstoleranz. Wann sollte die dann zu greifen beginnen?
Also es ist ganz klar, wie du sagst, dass sich die Temperamente der Kinder sehr unterscheiden. Das sieht man in der eigenen Familie, wenn man zwei oder drei Kinder hat, dass das eine ruhig ist, das andere ist vorlaut, das dritte ist ein Träumerkind und so weiter. Und das ist eigentlich das, was man bereits bei Säuglingen sieht, bei Babys sieht. Und das ist ganz normal. Aber, und das ist eben das Aber, wenn sich Kinder dann entwickeln, sie werden 3, 4, 5 Jahre alt, dann sollten sie sich, wenn sie langsam verstehen, dass es ein Gegenüber gibt und dass das Gegenüber nicht mein erweitertes Ich ist, dass sie lernen sollten, sich so zu verhalten, dass sie sich zügeln können, teilweise zumindest, dass sie ihre Bedürfnisse eben auch einmal in den Hintergrund stellen können oder, wie du Frustrationstoleranz erwähnt hast, dass ich auch einmal frustriert werden kann und ich dann eben nicht so sofort ausflippe. Also wenn ein Zweijähriges an der Migros-Kasse quengelt, weil es irgendeine Schokolade sieht, ein Schokostängeli sieht, dann legt es sich auf den Boden, weil es das haben will, dann ist das mehr oder weniger noch verständlich. Vielleicht haben es die Eltern auch nicht gut vorbereitet auf diese Situation. Aber wenn das ein Vierjähriger noch macht, dann ist das nicht mehr entwicklungsangemessen. Also ein Vierjähriger müsste langsam spüren, dass das nicht akzeptiert wird. Mhm. Und wenn er aber zu Hause alles bekommt, was er möchte, wenn die Familie nur noch das kocht, was der Kleine oder die Kleine liebt und das nicht kocht, was der Nachwuchs nicht liebt, dann ist es eigentlich logisch, dass sie zu kleinen Ichlingen werden, die eben sich so verhalten.
Und da muss ich jetzt auch selbstkritisch sein. Das habe ich auch sehr lange eigentlich gar nicht gewusst. Also, dass man das eigentlich zu Hause den Kindern beibringen muss. Also Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu formen, und das tun sie, indem sie ihnen eben auch mal etwas nicht erlauben. Und das ist ganz wichtig.
Ja, genau. Es ist, also die Erziehungsstile heute sind ja so etwas wie politische Ideologien geworden. Das siehst du vielleicht auch, wenn du mit anderen Eltern sprichst. Da gibt es häufig sehr große Meinungsverschiedenheiten.
Ich will ja nur das Beste für mein Kind. Es soll alles haben.
Genau. Die einen sagen, bedürfnisorientiert, unser Kind ist einmalig, wir halten uns extra zurück, um ihm die Bedürfnisse zu erfüllen. Die anderen sagen nein, wir pflegen eigentlich einen autoritativen Erziehungsstil, das ist übrigens derjenige, der von der Forschung am meisten postuliert wird, also nicht einen autoritativ. Autoritativer Erziehungsstil, der meint, man hat eine liebevolle Erziehung, feinfühlig und zugewandt, aber man versteht sich selbst als erwachsene Person, die einiges vorgibt. Oder als zwei erwachsene Personen, die auch Normen aufstellen und Regeln aufstellen. Und die auch verlangen, dass das Kind sie zumindest teilweise versucht zu befolgen.
Und das ist ein Unterschied zum autoritären,
ganz genau,
Erziehungsstil. Ja. Also du sagtest hier nicht, man muss auch mal diese kleinen Ichlinge und Egoisten in die Schranken weisen. Früher war es besser, als man noch eine Ohrfeige verteilen durfte. Das meinst du nicht?
Nein, das meine ich überhaupt nicht. Eben, es wird viel verwechselt. Autoritativ ist vielleicht eben gar nicht ein guter Begriff, aber er ist in der Forschung ist der Begriff, mit dem der eine gute Erziehung meint. Und autoritär, ich bin autoritär erzogen worden, mit Drohung, ich musste ohne Nachtessen ins Bett, wenn ich...
Und der Lehrer hat auch mal eine Ohrfeige verteilt,
ja, genau,
auch
noch bei mir. Die Eltern haben gesagt, zu Hause, ja, es ist gut.
Aber ist deshalb Autorität ein so negativ belastetes Wort? Also, weil Autorität mit Gewalt, mit Drill, mit Angst verbunden,
genau,
ist heute und...
Ja. Autorität ist ein böses Wort. Man verwendet es gar nicht mehr. Auch in der Schule getrauen Lehrpersonen teilweise nicht mehr, das Wort Autorität in den Mund zu nehmen. Es ist eher so, man spricht dann eher von gleichberechtigtem Miteinander, dass dass Lehrpersonen Moderatoren sind und Elternpartner. Es gibt auch einen Paradigmawechsel. Früher hat man einen Befehlshaushalt gehabt zu Hause. Vater hat befohlen, die Mutter hat vielleicht auch befohlen. Und man hat ausgeführt oder eben nicht. Und dann hat es halt Konsequenzen gegeben. Und heute spricht man vom Verhandlungshaushalt.
Alles wird verhandelt.
Alles wird verhandelt. Und der kleine König darf sagen, schon mit 2 Jahren, wenn er sprechen kann, wenn es sprechen kann, das Kind, was es möchte, was es essen möchte, ob es auf den Spielplatz gehen möchte und so weiter. Und das ist an sich schon eine schöne Grundlage. Nur vergessen wir, dass wir Kinder häufig überfordern, wenn sie immer selber entscheiden müssen, was sie jetzt möchten, wenn sie eigentlich gar nicht wissen, was sie möchten.
Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist ja eigentlich eine positive Entwicklung, wenn man sagen kann, okay, ich behandle mein Kind gleichwertig, wie mich selbst oder Erwachsene und Kinder sind gleichwertig, aber das ist gefährlich, weil Gleichwertigkeit sollte erst ab einem gewissen Alter entstehen. Genau. Also ab der Adoleszenz mit einem Teenager, mit meinem Sohn, der 15 ist, kann ich gut etwas verhandeln, aber wenn ich jetzt mit einem 2-jährigen Kind alles verhandeln muss, dann wird es schwierig.
Weshalb? Und eben, man überfordert diese Kinder auch, weil sie kognitiv ja gar noch nicht in der Lage sind, selbst zu entscheiden, wenn der Papa fragt, den 2- oder 3-Jährigen fragt, möchtest du jetzt laufen zum Bus oder bis zur nächsten Haltestelle oder wollen wir hier einsteigen? Und das Kind sagt dann irgendetwas, aber es weiß ja eigentlich nicht, was es will. Und ich denke, es muss am Anfang, in den ersten Jahren muss ein Fundament gelegt werden, das den Kindern zeigt, wie es in der Familie läuft, damit es eine gewisse Struktur erlebt, man merkt auch diesen Kindern an, dass sie ruhiger werden, wenn sie wissen, bei uns läuft es so, wir am Abend gehen wir dann und dann ins Bett, das Zähneputzen, das klappt ja natürlich nicht immer, aber wenn diese Strukturen nicht da sind und wenn man Mama und Papa schon von Anfang her nur als Partner oder Partnerin erlebt, dann fehlt auch eine gewisse Einordnung in ein System, in ein Familiensystem. Und die Kinder können auch nicht dann lernen, wie man sich in ein solches System einfügt. Und deshalb fällt es ihnen dann schwer, wenn sie in den Kindergarten kommen und dort kommen sie plötzlich in ein System. Und in dem System gibt es Regeln.
Und noch schwerer dann, wenn sie später in die Lehre kommen oder so. Und wenn dann der Chef sagt, jetzt läuft es so, wie ich es sage.
Ich möchte einfach noch betonen, dass die partnerschaftliche Erziehung oder die Partnerschaft, die wird dann wichtig, wenn dieses Fundament gelegt ist. Also wenn Kinder diese Strukturen kennen, wenn die Eltern starke Eltern sind, die zeigen, was sie möchten und dem Kind aber viel Freiraum natürlich lassen. Aber wenn es ein bestimmtes Fundament da ist, dann kann die partnerschaftliche Erziehung oder partnerschaftliche Verhältnisse können greifen. Aber das ist eben in der Regel erst so in der Pubertät der Fall. Und deshalb plädiere ich sehr für eine autoritative Erziehung, die dann in eine partnerschaftliche Weise umgelenkt wird.
Gleichwertigkeit erst ab Teenageralter, erst ab Adoleszenz. Verhandeln kann man gerne mit Teenagern, nicht mit Kleinkindern.
Nein.
Das nehme ich mit.
Ja.
Ich möchte noch kurz darauf eingehen, was du vorhin gesagt hast. Also früher war das, du machst es jetzt und sonst passiert das. Und heute heißt es, möchtest du das machen?
Ja.
Oder das hast du jetzt gut gemacht. Auch ich habe, wie viele Väter und Mütter, ich habe ein Kinderspielplatz-Trauma. Wirklich schlimm. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr zurück auf den Spielplatz mit meinem Kind. Ich war mit meinem kleinen Sohn in einem GZ, in einem Gemeinschaftszentrum. Mhm. Der kleine Sohn, der war vielleicht 1 damals und hat irgendein Spielzeugauto hatte da. Das ist ja meistens dann nicht seins, sondern das gehört allen in diesem GZ. Und der hatte das in der Hand und dann kam ein anderer Junge und riss ihm das Ding aus der Hand. Und dann sagte die Mutter, das hast du jetzt gut gemacht, Sebastian, dass du dem anderen Jungen gezeigt hast, dass das seins ist. Und es war nicht mal seins. Mhm. Für mich war das wirklich eine traumatische Erfahrung. Mhm. Und das hängt mit dem zusammen, du darfst entscheiden, was du willst. Mhm.
Ganz genau. Und das eben häufig, das ist auch dann noch so, dass die Eltern, die Mama oder der Papa, dann das eigene Kind verteidigt, oder? Und zum Beispiel dann im Kindergarten eben noch dafür plädiert, wenn sich der Kleine nicht einordnen kann im Kindergarten, dann, das war zum Beispiel in einer Fallstudie bei uns so, dass eine Mutter gesagt hat, ich musste dieser Kindergärtnerin sagen, dass unser Sohn ein ganz starker Kopf, also das ist einen harten Kopf hat, und sie hat einfach nicht verstanden, wie man ihn nehmen muss. Und das, die hat keine, diese Kindergärtnerin hat, kann das nicht. Und das ist eben auch ein Problem, wenn man dann das Kind verteidigt, wenn es sich so verhält, dass man das nur mit seinem Temperament entschuldigt. Das ist klar, dass gewisse Kinder temperamentvoller sind und mehr Mühe haben. Aber wenn das die Mama noch verteidigt, spürt ja der Junge noch mehr, ich bin wirklich der kleine König, oder?
Also nicht, du tust deinem Kind keinen Gefallen, wenn du quasi wie ein Anwalt oder wie eine Anwältin ständig dahinter bist und sagst so, aber genau. Nein, das will ich nicht und das hat sie verdient und das darf sie.
Stark können Kinder nicht werden, wenn sie immer nur von den Eltern verteidigt werden. Wenn sie nur bedürfnisorientiert erzogen werden, dann kann ein Kind nicht stark werden. Es muss auch mal einen Konflikt ertragen. Es muss auch einmal lernen, dass es jetzt einen Fehler gemacht hat und es sich etwas anders verhalten soll. Aber die Erwachsenen müssen ihm dann positiv, das ist eben eine positive Autorität, zeigen, wie es das anders machen kann und nicht sagen, wie bei uns früher, das ist verboten oder das geht nicht oder so, sondern dass man das Kind positiv verstärkt.
Ich nehme mit aus der heutigen Episode, Frustrationstoleranz lernt man, indem man die Kinder eben nicht ständig lobt.
Genau. Oder nur, wenn ich das sagen darf, nur nicht lobt, wenn sie einfach wunderbar ins Wasser springen, dass man sie dann 10-mal im Hallenbad lobt, sondern lobt für etwas, das sie getan haben, das ihnen auch etwas abgefordert hat. Oder nicht lobt fürs Aussehen zum Beispiel. Oder das ist auch so ein Trend, dass man sagt, du bist heute so schön oder cool, wie du aussiehst und so. Sondern das Lob muss man eher etwas eindämmen, würde ich sagen.
Diese Gleichwertigkeit nehme ich auch mit, also das ständige Verhandeln oder respektive die Mutter, die sich als die beste Freundin ihres Kindes ausgibt, auch nicht ideal.
Nein, ich finde das auch für einen Zwölfjährigen ist, oder eine Zwölfjährige, wenn der Vater sagt, meine Tochter ist meine beste Freundin, das ist für diese Kinder eine unglaubliche Belastung, weil meistens ist dann vielleicht die Partnerschaft nicht ideal oder die Ehe ist getrennt und das Kind wird dann zum Partnerersatz. Und das ist für Kinder, wenn sie dann merken, dass sie noch beste Freundinnen sein sollen für einen Elternteil, ist das eigentlich eine Überforderung, weil man ist gar nicht in der Lage. Aber mit 16, 17, 18 oder diejenigen Mütter, die mit Töchtern in die Sommerferien gehen oder so, das finde ich schön, das finde ich wunderbar.
Einfach aber, ab einem gewissen Alter,
aber der beste Freund, das finde ich, das sagen ja eigentlich relativ viele. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken.
Kleine Könige, Königinnen, das Thema unserer heutigen Episode hier bei Education to Go. Du hast noch eine These. Wie bringen wir denn das alles jetzt auf den Punkt?
Wir bringen das auf den Punkt, wenn wir mal, und eben, ich sage ja, Eltern sind nicht schuld an dem, was wir jetzt diskutiert haben, sondern es ist die Gesellschaft, die die Eltern auch unter großen Druck setzt, eben Kinder zu haben, die eben auffallen die gut sind. Wie bringen wir das auf den Punkt? Erstens einmal, und das, ich weiß, das ist schwierig, wenn man selbstkritisch in den Spiegel schaut. Also wenn man schaut, ja, wie machen wir das eigentlich? Was sind die Mechanismen, dass wir unsere Kinder so in den Mittelpunkt stellen? Und dass wir als Paar, das haben wir nicht besprochen, dass wir auch als Paar uns vollkommen zurücknehmen und sagen, ja, jetzt brauchen die Kinder uns
Nie mehr zusammen ins Kino gehen,
nein,
unsere
auch
Bedürfnisse
kein Wochenende
hinten anstellen.
Ja, genau,
nur wegen
und
den Kindern.
Erst in 10 Jahren kommt es ja dann noch, dann fliegen die Kinder raus, dann haben wir Paarzeit. Selbstkritisch in den Spiegel schauen und sich auch zu überlegen, was man dem Kind mitgeben will. Und dass man eben ihm nicht nur Bedürfnisse mitgeben soll, die es ausdrücken kann. Auch Selbstbewusstsein lernt man auch durch Frustration, Selbstvertrauen auch, dass man sich überlegt, was man dem Kind mitgeben will und dass es eben eine wichtige Kompetenz gibt und das ist die sozial-emotionale Kompetenz, dass ich mich in eine Gruppe einfügen kann, dass ich mich artikulieren kann, aber dass ich sensibel reagiere auch auf die Mitmenschen.
Kleine Könige, das Thema unserer heutigen Episode. Hast du noch weiterführende Literatur zum Thema auf deiner Webseite oder sonst irgendwo?
Nein, ich habe ein Buch.
Zu jedem Thema ein Buch.
Aber nicht von mir. Es ist von Philippa Perry. Das ist eine Engländerin und die hat ein wunderbares Buch geschrieben, in dem dieses Thema auch so diskutiert wird, wie wir es jetzt getan haben. Philippa Perry, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen.
Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen.
Ganz genau.
Sehr schön.
Kann ich sehr empfehlen. Und ist eben auch etwas Selbstkritik drin.
Grundsätzlich ganz viel Material zu Bildung und Erziehung gibt es auf deiner Webseite margritstamm.ch. Anregungen zu diesem Podcast könnt ihr gerne geben, Feedbacks und Ideen für weitere Folgen via info@margritstamm.ch. Folgt Margrit auf X, da gibt es auch viele Debatten immer, bildungspolitische, erziehungswissenschaftliche.
Genau, stimmt.
Und abonniert diesen Podcast auf eurem Lieblingsportal, egal ob auf Spotify oder auf Apple Podcast oder sonst wo, er ist überall zu finden.
Gut, und was machen wir das nächste Mal?
Das nächste Mal sitze nicht ich hier auf diesem Stühlchen, sondern da sitzt dann die Satirikerin Patti Basler hier. Was hat denn Bildung und Erziehung mit Comedy und Satire zu tun?
Sie ist, und deshalb habe ich sie gefragt, sie ist Erziehungswissenschaftlerin und Lehrerin und kann sehr viel dazu beitragen. Und wir haben abgemacht, dass sie deine Rolle übernimmt, mich also befragt, wir diskutieren dann zusammen und dass sie zwischendurch auch ein ganz wenig satirisch sein darf. Oder? Und ich bin sehr gespannt, das ist ein Novum, aber ich glaube, sie freut sich auch.
Education to go beim nächsten Mal mit Patti Basler und natürlich wieder mit dir, Margrit Stamm. Ich danke dir,
ich danke dir für
den Besuch hier und ich bedanke mich bei allen, die zuhören, die sich interessieren für diesen Podcast. Mein Name ist Dominik Thiele. Tschüss.
Tschüss, merci vielmals.
Margrit Stamm. Education to go.